RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Thomas Haag. Guten Abend. CDU-Generalsekretär Linnemann und SPD-Chef Klingbeil haben betont, dass beide Seiten zum Koalitionsvertrag stehen. Anlass wären Äußerungen von CDU-Chef Merz gewesen. Petra Salzmann.
In einem Interview mit der Bild am Sonntag hatte Merz daran gezweifelt, dass sich zentrale Punkte der SPD wirklich umsetzen lassen. Unter anderem, dass der Mindestlohn im nächsten Jahr auf 15 Euro steigen kann. CDU-Generalsekretär Linnemann sagte, ein Mindestlohn von 15 Euro sei erreichbar, doch am Ende werde er ohnehin von einer Kommission festgelegt. Ähnlich äußerte sich SPD-Chef Klingbeil. Er rief die angehenden Koalitionäre auf, nicht das Trennende in den Vordergrund zu rücken, sondern das Verbindende.
Die USA haben den russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Sumy mit mindestens 32 Toten und 100 Verletzten scharf kritisiert. Der US-Sondergesandte für die Ukraine, Kellogg, schrieb auf X, der Beschuss von zivilen Zielen überschreite die Grenzen des Anstands. Der Angriff erfolgte zwei Tage nach einem Treffen des US-Sondergesandten Witkoff mit dem russischen Präsidenten Putin. Zwei russische Raketen waren am Morgen im Stadtzentrum von Sumy eingeschlagen. Berlins Innensenatorin Spranger prüft, mehr Messerverbotszonen in der Stadt einzurichten. Sie sagte dem RBB, dass sie sich ein solches Verbot im öffentlichen Nahverkehr vorstellen könnte. Dorothea Echte.
Waffen- und Messerverbotszonen seien nicht nur ein rechtliches Instrument, sondern auch ein Signal an die Stadtgesellschaft. Der Rechtsstaat müsse entschieden gegen Messerangriffe vorgehen. Messer- und Waffenverbotszonen machten verdachtsunabhängige Kontrollen durch die Polizei möglich, so Spranger. Seit Mitte Februar gibt es bereits drei Messerverbotszonen in Berlin, am Leopoldplatz, am Görlitzer Park und am Cottbusser Tor.
In Berlin-Prenzlauer Berg hat ein Autofahrer mit seinem Wagen die Begrenzungsmauer eines Kinderspielplatzes durchbrochen. Er kam in der Fährberliner Straße erst auf dem Spielplatzgelände zum Stehen. Der 74-jährige Fahrer sei beim Ausparken aus einer Parklücke vom Pedal abgerutscht und habe danach Brems- und Gaspedal verwechselt, sagte eine Polizeisprecherin. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga am Sonntag. Eintracht Frankfurt, Heidenheim 3:0 und Bremen-Stuttgart 2:1. Alba Berlin setzte sich in der Basketball-Bundesliga in Ludwigsburg mit 79:63 durch und das Frauenteam von Alba Berlin gewann im Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft gegen Saar Louis mit 55:52. Damit glichen sie in der Halbfinalserie zum 2:2 aus. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht wechselnd bewölkt. Vereinzelt gibt's Schauer bei 10 bis 7 Grad. Morgen bei Sonne und Wolken, vor allem am Nachmittag vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 19 bis 23 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Eine Gefahreninformation für Sachsen-Anhalt. Das Umweltamt warnt die Ortschaften Zilli, Dersheim, Hessen und Hessendamm vor einer Verunreinigung des Baches Dersheimer Aue. Es soll dort bitte kein Wasser entnommen werden. Die A81 Stuttgart Richtung Singen wird zwischen Empfingen und Sulz wegen Markierungsarbeiten mehrfach kurzfristig gesperrt. Berlin, die A100 Stadtring in Richtung Wedding ist in Höhe Dreieck Funkturm bis 5 Uhr früh gesperrt. Und die A270 B74 Blumenthal in Richtung Stade ist zwischen Bremen-Blumenthal und Bremen-Nord wegen einer Ölspur gesperrt. Kommen Sie alle gut an.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg kommt die mit Birgit Hasselbusch. Schönen guten Abend. Zerstörung, Tote und Verzweiflung am Palmsonntag in der Ukraine. Bei einem schweren russischen Raketenanschlag gegen die Stadt Sumy im Nordosten des Landes sind heute mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 100 verletzt worden, gerade auch schon in den Nachrichten gehört. Viele waren am wichtigen religiösen Festtag vor Ostern in der Stadt unterwegs, als die Raketen einschlugen. Der ukrainische Innenminister warf Russland einen gezielten Angriff auf Zivilisten vor. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der Angriff galt dem Zentrum von Sumy. Die Stadt im Nordosten der Ukraine liegt weniger als 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Nach offiziellen Angaben wurde sie von zwei ballistischen Raketen getroffen. Eine Reporterin von Radio Svoboda berichtete unmittelbar nach den Einschlägen vom Ort des Geschehens. In ihrem Video sind ringsherum brennende Autos und zerstörte historische Gebäude zu sehen. Viele Menschen seien hier unterwegs gewesen, Familien mit Kindern seien spazieren gegangen. In der Nähe gäbe es viele Cafés und Restaurants, so die Reporterin. Auch ein städtischer Linienbus, der auf der Straße unterwegs war, sei getroffen worden und völlig ausgebrannt. Dazu sagte der Leiter der Militärverwaltung von Sumy, Volodymyr Artyuch. Leider sind alle Passagiere des Busses gestorben. Wir sind gerade dabei, die Leichen zu bergen. Diese Menschen waren gerade auf dem Weg zurück vom Gottesdienst. Gerade als der Bus vorbeifuhr, ist der Gefechtskopf der Rakete über ihm explodiert. Ukrainische Medien lasen die Reaktion von Volodymyr Zelensky vor, die der ukrainische Präsident im Internet verbreitet hatte. Nur Verbrecher tun so etwas. Eine harte Reaktion der ganzen Welt ist nötig. Von Seiten der USA, von Seiten Europas, von allen, die ein Ende des Kriegs und dieses Tötens wollen. Russland dagegen will genau solchen Terror und zieht den Krieg in die Länge. Zum Zeitpunkt des Angriffs seien viele christliche Gläubige unterwegs gewesen, bemerkte der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha. Ein derartiger Angriff sei etwas absolut Böses, kommentierte er. Auch in der Ukraine feiern alle Christen heute Palmsonntag, weil das Osterfest in diesem Jahr auch für alle orthodoxen Kirchen auf den kommenden Sonntag fällt. Der ukrainische Publizist Vitali Portnikov kommentierte, Russland versuche es kaum noch zu kaschieren, dass es gezielt die ukrainische Zivilbevölkerung treffen wolle.
Terror завжди має логіку.
Der Terror hat immer eine Logik. Ein wichtiges Ziel ist es, die ukrainische Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Die Ukrainer sollen daran erinnert werden, dass nur eine Kapitulation vor Russland die Raketenangriffe auf ihre Städte beendet. Ein zweites Ziel, die ukrainische Gesellschaft zu destabilisieren. Der Konflikt soll schärfer werden zwischen denen, die den Widerstand gegen die russische Aggression für notwendig halten, und denen, die meinen, es sei doch nicht wichtig, welche Staatsflagge über ihrer Stadt weht, wenn nur endlich die Raketenangriffe aufhören. Der Beschuss von Sumy war der zweite verheerende Angriff auf die ukrainische Zivilbevölkerung innerhalb von 10 Tagen. Vor etwas über einer Woche schlug eine russische Rakete in Kryvyi Rih im Südosten der Ukraine in einem Wohnviertel ein. 19 Menschen starben, unter ihnen 9 Kinder. Das russische Verteidigungsministerium erklärte später, es habe ein Restaurant getroffen. Dort hätten sich ukrainische und westliche Militärs aufgehalten. Ein Video aus dem Restaurant zum Zeitpunkt des Einschlags widerlegt diese Behauptung.
Florian Kellermann über den Raketenangriff auf Sumy in der Ukraine. Und wie ist die Haltung im Ausland? Die USA haben unter Trump eine Wende in ihrer Russlandpolitik vollzogen. Der US-Präsident drängt auf ein Ende des seit mehr als 3 Jahren andauernden Ukraine-Kriegs. Aber sein Vorschlag einer Waffenruhe wird von Russland bisher ignoriert. Großbritannien und Frankreich haben eine sogenannte Koalition der Willigen zusammengerufen, die plant, nach einer Waffenruhe eine Friedensmission in der Ukraine zu starten. Und im ARD-Europa-Magazin hat Tina Hassel mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas gesprochen und sie gefragt, ob es nicht ein Zeichen von Schwäche sei, wenn nur noch eine Koalition der Willigen der Ukraine helfen kann.
Ich denke, es zeigt Stärke, wie viele Länder an einem Tisch sitzen, um die Ukraine zu unterstützen. Ich denke, das ist auch eine sehr starke Botschaft an Russland, dass man in der Ukraine einfach nicht gewinnen kann.
Aber nur Frankreich und Großbritannien wären bereit, eigene Soldaten in die Ukraine zu schicken. Was erwarten Sie von einem so wichtigen, großen Mitgliedsland wie Deutschland?
Nun, erstens gibt es keinen Waffenstillstand, oder? Ich meine, es ist 1 Monat her, seit die Ukraine einem bedingungslosen Waffenstillstand zugestimmt hat. Was wir auf russischer Seite sehen, ist, dass sie die Bombardierung einfach fortsetzen. Aber im Moment, denke ich, geht es auch darum, was für Truppen dann geschickt werden und wofür wirklich. Ist es eine Überwachungsmission? Dann gibt es einige sehr schlechte Beispiele aus der Geschichte von Überwachungsmissionen, die nicht wirklich funktioniert haben. Ist es eine friedenserhaltende, beruhigende Mission? Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Diskussionen sehr offen darüber führen, wozu die Länder bereit sind. Jedes Land hat seine unterschiedlichen Empfindlichkeiten und es liegt an jedem Land, selbst zu entscheiden.
Ihre sogenannte Kallas-Initiative ist gescheitert. Sie wollten 40 Milliarden Euro in diesem Jahr und haben sogar noch Schwierigkeiten, auch nur 5 Milliarden Euro für Munition locker zu machen. Haben Sie schlecht verhandelt oder gibt es immer weniger Solidarität mit der Ukraine?
Erstens, wissen Sie, in Europa nehmen die Dinge mehr Zeit in Anspruch als in Estland, wo ich Premierministerin war. Es ist also ein Monat, eineinhalb Monate her, seit die Initiative veröffentlicht wurde. Und positiv ist, dass wir bereits über 50% der Munition zusammen haben, die wir brauchen oder die Präsident Zelensky angefragt hat, etwa diese 2 Millionen Schuss. Positiv ist auch, dass, wenn man es längerfristig betrachtet, das Endziel die 40 Milliarden für 2025 sind. Im Jahr 2024 waren es in Europa 20 Milliarden. Schon jetzt sind es 23 Milliarden von Europäern. Zusammen mit den USA waren es 40 Milliarden.
Die Ukrainer berichten jetzt, dass chinesische Söldner in der Ukraine kämpfen, und zwar über 100. Wie gefährlich ist diese Form der chinesischen Einflussnahme?
Es ist sehr gefährlich. Ich meine, in der NATO wurde gesagt, dass China der Hauptfaktor für den russischen Angriffskrieg ist. Wenn China sehr stark sein wollte, könnte Russland diesen Krieg nicht in dem Ausmaß führen, wie es ihn führt. Ich meine, wir sehen, dass 80% der Güter mit doppeltem Verwendungszweck, die auch im Militär verwendet werden, aus China kommen. Sie haben also die Mittel, um diesen Krieg wirklich zu beenden und zu behindern, wenn sie wollen.
Lassen Sie uns über das sogenannte Signal Gate jetzt reden. Die Chatnachrichten von engen Trump-Vertrauten, die gezeigt haben, wie sehr sie die Europäer verachten. Vizepräsident Vance schreibt, ich hasse es, die Europäer wieder herauskaufen zu müssen. Und Verteidigungsminister Hegseth stimmt zu. Ich stimme deiner Verachtung über die europäischen Trittbrettfahrer absolut zu. Es ist erbärmlich. Sind das noch Partner?
So honestly, are these still partners?
Wir sind seit sehr vielen Jahren starke Partner und Verbündete. Und natürlich war es auch sehr hart, diese Signal-Chats zu lesen. Denn ich meine, wenn es um europäische Länder geht, waren wir gute Verbündete der USA. Ich kann Ihnen sagen, mein eigenes Land. Wir sind in Kriege gezogen, weil die USA Artikel 5 zur Verteidigung ausgerufen haben. Und wir hatten in diesen Kriegen mehr Kampfopfer pro Kopf als die Vereinigten Staaten. Wir haben unser Möglichstes getan, um bei ihnen zu sein.
In wenigen Wochen findet in Den Haag der NATO-Gipfel statt. Da wird Trump dabei sein. Welcher große Knall kommt dann? Könnte der Präsident dann einen Großteil der US-Truppen aus Europa zurückziehen? Das war ja schon für die Münchner Sicherheitskonferenz erwartet worden, als Vizepräsident Vance stattdessen nur über einen Kulturkrieg sprach.
Nein, die Vertreter der amerikanischen Regierung haben bestätigt, dass die USA bei der NATO bleiben und an ihren Verpflichtungen festhalten. Also, ich würde so etwas nicht erwarten. Ich denke, es wird stark darauf gedrängt werden, dass die Verteidigungsausgaben mehr als 2% betragen. Ob es 5% sind, wie die USA gesagt haben, oder höher. Zumindest ist klar, dass darauf gedrängt werden wird.
Das sagt die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas im Gespräch mit Tina Hassel. Es ist 22.14 Uhr am 13. April.
Die ARD-Infonacht.
Waffenlager, Terrorzellen, Hamas-Kommandozentralen und Anlagen, von denen gestern Geschosse in Richtung Israel abgefeuert wurden. Dies die Ziele im Gazastreifen, die von der israelischen Armee attackiert wurden, als sie am Wochenende ihre Angriffe ausgeweitet hat. Mehr als 90 Ziele wurden beschossen und man reagiere damit auf Attacken der Hamas, hieß es. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Nach palästinensischen Angaben wurde ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens in der Nacht bei einem Luftangriff getroffen und teilweise zerstört. Dabei handelt es sich um das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt, das einzige christliche Krankenhaus in dem Küstenstreifen. Vertreter der anglikanischen Kirche aus Jerusalem haben den Angriff verurteilt. Ein Gebäude des Krankenhauskomplexes sei zerstört, zwei weitere beschädigt worden. Nur 20 Minuten vor dem Angriff seien Patienten, medizinisches Personal und Vertriebene aufgefordert worden, das Krankenhaus zu verlassen. Ein Kind sei bei der Evakuierung gestorben. Dem Bericht der Kirchenvertreter zufolge wurde das Krankenhaus bereits zum 5. Mal angegriffen. Israel beschuldigt die Hamas, in dem Krankenhaus eine Kommandozentrale betrieben zu haben. In diesem Gazakrieg sind zahlreiche Angriffe auf Krankenhäuser dokumentiert. Nur wenige können noch arbeiten und das auch nur eingeschränkt. Israel hatte gestern angekündigt, die Angriffe und den Vormarsch der Truppen im Gazastreifen noch einmal auszuweiten. In weiteren Gebieten wurden Menschen zur Flucht aufgerufen. Seit Israel den Krieg in Gaza Mitte März wieder aufgenommen hat, sind nach UN-Angaben rund 400.000 Menschen erneut vertrieben worden. Rund um den schmalen Küstenstreifen hat die israelische Armee sogenannte Sicherheitszonen eingerichtet. Im Norden und Osten sind sie zum Teil über einen Kilometer breit. Im Süden ist die Zone derzeit am größten. Die Stadt Rafah gilt inzwischen als menschenleer. Auch aus Khan Yunis, dem zweitgrößten Ballungsraum in Gaza, wurden Menschen vertrieben. Sie sollen in eine sogenannte humanitäre Zone im Westen des Gazastreifens gehen. Hilfsorganisationen beklagen jedoch, die Menschen könnten dort kaum versorgt und untergebracht werden. Seit 6 Wochen lässt Israel keinerlei Hilfsgüter mehr in den Gazastreifen, in dem mehr als 2 Millionen Menschen leben, also auch keine Nahrungsmittel, keinen Treibstoff, der unter anderem zum Betrieb von Wasserpumpen gebraucht wird, und auch kein medizinisches Material. Deshalb verschärft sich die humanitäre Lage drastisch. Im Gazastreifen gelten nach UN-Angaben inzwischen 92% der Gebäude als zerstört oder beschädigt. Ziel der Offensive ist nach israelischen Angaben, Druck auf die Hamas auszuüben, die zusammen mit anderen Terrororganisationen noch immer 59 Geiseln in ihrer Gewalt hält. Davon sollen 24 noch am Leben sein. Eine Delegation der Hamas ist zurzeit zu Gesprächen über eine Waffenruhe in Kairo. Berichte über Fortschritte gibt es aber nicht.
Wir blicken nach Deutschland. Gerade erst haben sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Schon gibt es relativierende Aussagen des designierten Kanzlers CDU-Chef Merz. Im Interview mit der Bild am Sonntag betont er, dass die angekündigten Steuersenkungen für kleine und mittlere Einkommen nicht sicher sind, genau wie eine schnelle Mindestlohnerhöhung. Genau die aber war ja eines der Wahlkampfversprechen der SPD. Und darüber hat meine NDR-Kollegin Ulrike Heckmann mit Uwe Jahn im Hauptstadtstudio gesprochen und ihn gefragt, ob Merz den Koalitionsvertrag oder zumindest Teile davon schon wieder in Frage stellt.
Ja, das kann ich verstehen, aber wenn man tatsächlich noch mal genauer hinschaut, stellt es sich etwas anders dar. Wir haben eine sehr berühmte Seite inzwischen schon im Koalitionsvertrag, sind ja knapp 150. Besonders berühmt ist die Seite 51. Da steht nämlich der sogenannte Finanzierungsvorbehalt drauf. Das heißt, alle Maßnahmen, die in diesem Koalitionsvertrag drinstehen, können nur kommen, wenn tatsächlich der Staat auch genug Geld dafür hat. Und wir sind ja im Moment in einer Situation, allein schon wenn wir uns die Entwicklung bei den Zöllen angucken, wo tatsächlich auch die wirtschaftliche Entwicklung stark leiden könnte und möglicherweise dann dadurch auch weniger Geld in der Staatskasse ist. Das heißt, kurz gesagt, hat Friedrich Merz nicht viel anderes nochmal formuliert, als auch in diesem Koalitionsvertrag steht. Also der Mindestlohn zum Beispiel, um konkret darauf einzugehen, der Mindestlohn wird von der Mindestlohnkommission festgesetzt. Man hat formuliert, dass er in 2026 in Höhe von 15 € erreichbar ist und dass die Kommission sich darum kümmern muss. Das heißt, tatsächlich steht es nicht festgeschrieben, sondern man hat es im Grunde genommen dieser Kommission überlassen, nur als Symbol eine Zielvorgabe, schon mal eine Zahl genannt. Aber mehr als ein Symbol kann das eigentlich gar nicht sein.
Es ist ja grundsätzlich nicht ungewöhnlich, dass in Koalitionsverträgen manches vage gehalten wird, Pläne formuliert werden, für deren Umsetzung dann bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Enthält dieser Koalitionsvertrag denn besonders viele Vorbehalte, weil sich da unter auch außenpolitischem Zeitdruck zwei zusammengerauft haben, die eigentlich nicht miteinander regieren wollten?
Ich glaube, das Wort Druck ist in jedem Falle hier sehr angebracht. Denn egal, ob man wollte oder nicht, ist ja der Druck so stark, also allein schon durch die internationale Situation, ich habe es eben schon gesagt, aber eben auch aufgrund der innenpolitischen Situation, wenn man mit der AfD nicht regieren will, gibt es ja praktisch gar keine andere Option. Und das macht natürlich schon einen gewissen Druck. Mein Eindruck ist, dass bei allen erwartbaren Aversionen und Antipathien tatsächlich diese zwei, wie Sie sagen, also CDU, CSU und SPD, da zusammengerauft haben und tatsächlich jetzt auch wollen.
Erstmal fehlen ja noch die Voten der Parteien. Bei der CSU, da reicht das Ja des Parteivorstands. Das gab es inzwischen, weil bei der CDU steht in zwei Wochen noch ein kleiner Parteitag an. Und bei der SPD ab Dienstag die Mitgliederbefragung. Sind da die relativierenden Äußerungen von Merz nicht Gift?
Also ich finde, dass er nicht in diesem Maße relativiert. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass zum Beispiel die Jusos ja auch schon klar gemacht haben, dass sie an einigen Punkten von diesem Koalitionsvertrag enttäuscht sind und deswegen davon abraten, zuzustimmen. Alles das halte ich für sehr normale Entwicklungen, ehrlich gesagt. Also wenn die Jusos sich zufrieden geben würden und es in der Sozialdemokratie jetzt Grabesruhe herrschen würde, dann wäre das auch, würde ich mal sagen, in gewisser Weise verdächtig und würde auch, glaube ich, die Basis nicht zufriedenstellen. Das heißt, es gibt Gegenstimmen, ja, es gibt auch Gegenargumente, weil natürlich ein Koalitionsvertrag voller Kompromisse steckt und diese Gegenargumente gibt es dementsprechend natürlich auch auf beiden Seiten. Aber im Moment sehe ich das Mitgliedervotum pro Koalitionsvertrag noch nicht ernsthaft in Gefahr, wobei es auch noch nicht ganz sicher ist. Das stimmt natürlich.
Das Abstimmungsverhalten beeinflussen könnte ja neben den Aufforderungen von zwei Juso-Verbänden, Sie haben es angedeutet, Bayern, Schleswig-Holstein, die schon sagen, unsere SPD-Mitglieder sollten mit Nein stimmen. Da gibt es ja auch noch andere Reaktionen auf den Koalitionsvertrag, wie die jetzt am Wochenende vom VdK und den Krankenkassen, wie Reformen von Krankenpflege und Rentenversicherung aussehen sollen und wie sie finanziert werden sollen, sei im Koalitionsvertrag noch nicht ausbuchstabiert, so die Kritik.
Ja, tatsächlich ist es auch noch nicht ausbuchstabiert und es sollen ja in verschiedenen Bereichen dann auch Kommissionen eingesetzt werden, um da Lösungen zu finden. Nun muss man sagen, dass die Rentenversicherung in Deutschland zum Beispiel, aber es gilt eigentlich auch für die Krankenversicherung, das sind jemand sagte mal Jahrhundertwerke und die kann man mal nicht in wenigen Wochen Koalitionsverhandlungen bis ins Detail neu regeln. Also da habe ich schon Verständnis. Natürlich wachen jetzt der VdK und die Krankenkassen sehr aufmerksam über das, was jetzt kommt, aber ich glaube nicht, dass das tatsächlich jetzt zum großen Stolperstein werden können muss für die Koalition und für die Zustimmung zum Koalitionsvertrag. Ich glaube eher, dass es jetzt darauf ankommt, dass man sich nicht allzu ungeschickt verhält auf beiden Seiten, um den jeweiligen Koalitionspartner nicht zu verärgern. Aber ich finde eben, dass das bis jetzt auch noch nicht erfolgt ist.
Einschätzungen von Uwe Jahn aus unserem Hauptstadtstudio. Die Suche nach Personal ist kein Kinderspiel im wahrsten Sinne. Bundesweit das gleiche Bild. Kindertagesstätten brauchen dringend gute Leute. Die Zahl der fehlenden Fachkräfte steigt ständig an und in einigen Einrichtungen müssen zeitweise sogar schon Eltern aushelfen, um die Betreuung aufrechterhalten zu können. In Bayern ermöglicht das Sozialministerium jetzt einen Quereinstieg per Weiterbildung. Bei der Diakonie Rosenheim ist nun zum ersten Mal ein solcher Kurs für Frauen und Männer ohne pädagogische Vorerfahrung angeboten worden. Und Julia Binder war in dieser Woche vor Ort.
Siri Kuhmohn sitzt im Morgenkreis der Wichtelgruppe. Gleich zwei der kleinen Krippenkinder kuscheln sich auf ihren Schoß. Die anderen rücken links und rechts ganz dicht heran.
Man macht sowieso Spaß natürlich. Die Kinder, man lernt auch wirklich sehr, sehr viel. Die Kinder lernen einfach die Welt erkennen. Und ich bin einfach da. Deswegen habe ich mit diesem Beruf entschieden.
Ja, vielen Dank für deine sehr schöne Präsentation.
Bei der Diakonie Rosenheim wurde die Weiterbildung für Assistenzkräfte jetzt zum ersten Mal angeboten. Modul 1 und 2, die insgesamt ein halbes Jahr dauern, hat Siri erfolgreich abgeschlossen. Als Assistenzkraft unterstützt sie die Erzieherin und Kinderpflegerin. Sie ist nie allein in der Gruppe. Jennifer Bouljan, selbst Kindheitspädagogin, ist eine sogenannte Multiplikatorin. Ausgebildet vom Sozialministerium und dem Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkompetenz. Sie leitet den Kurs in Mietraching mit diversen Themen.
Warum ist Elternarbeit wichtig? Was heißt Kinderschutz? Was sind die rechtlichen Grundlagen? Was bedeutet Feinfühligkeit? Also es ist wirklich sehr breit gefächert, die Kompetenzen, die den Kursteilnehmern in der Weiterbildung vermittelt werden.
Doch nicht jeder ist begeistert von dieser Möglichkeit der Fachkräftegewinnung. Fachschulen und Verbände kritisieren sie weiterhin scharf. Viktoria Kirsch vom Verband Kita-Fachkräfte Bayern.
Es geht um Qualität statt Quantität. Es sollte nicht irgendwie schnell nur möglich sein, den Fachkräftemangel auszugleichen, sondern wir wollen alle, dass die Kinder eine gute Bildung erfahren, Bildung von Anfang an. Und eine qualitative Bildung setzt auch eine qualitativ hochwertige Ausbildung voraus. Es gibt andere Berufsbereiche wie ein Ingenieur, der kann auch nicht in 700 Unterrichtseinheiten plötzlich zum Ingenieur werden. Aber im sozialen Bereich ist es gerade möglich.
Die Multiplikatorin Jennifer Bouljan reagiert gelassen auf die Kritik.
Ich denke, dass der Bedarf da ist und dass die Weiterbildung über das Gesamtkonzept in keiner Weise eine Konkurrenz zu den Fachschulen darstellt. Ich denke, dass wir über viele Wege versuchen sollten, Menschen, die Lust auf die Arbeit mit Kindern haben und eine persönliche Eignung dafür vorweisen können, für den Kita-Bereich zu qualifizieren.
Siri Kuomoon zum Beispiel hat große Lust auf die Arbeit mit Kindern.
100%. Ich bleib hier, ich bin da. Genau.
Sie setzt die modulare Weiterbildung bei der Diakonie Rosenheim auch gleich fort. Mit Modul 3 und 4 qualifiziert sie sich in den kommenden Monaten zur Ergänzungskraft. Die ist gleichgestellt mit einer Kinderpflegerin.
Aus Rosenheim, Julia Binder.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Eintracht Frankfurt hat in der Fußball-Bundesliga durch einen Sieg gegen Heidenheim den dritten Tabellenplatz gefestigt. Ja, besser könnte es gerade für die Hessen kaum laufen, Florian Neuhaus.
Ja, erst am Donnerstag hatte die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller im Viertelfinale der Europa League ein beachtliches 1:1 bei Tottenham Hotspur eingefahren. Und das Rückspiel steht auch bereits am kommenden Donnerstag an. Da hätte die Konzentration in der Liga gegen einen Abstiegskandidaten schon mal leiden können. Das war aber nicht so. Bahoya, Koch und Ekitike schossen die Eintracht zum 3:0-Sieg. In der Tabelle sind die drittplatzierten Frankfurter klar auf Kurs Champions League. Toppmöller gab aber nach dem Abpfiff den Mahner.
Wir müssen trotzdem bodenständig bleiben. Wir haben jetzt in der Europa League eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel, aber das ist auch nur eine gute Ausgangsposition und genauso ist es in der Bundesliga auch. Wir wissen um unsere Position. Wir haben dafür extrem hart gearbeitet im ganzen Jahr und wollen jetzt den Job natürlich zu Ende bringen.
Während Heidenheim weiter auf dem Relegationsplatz steht, geht es bei Werder Bremen auch wieder um die internationalen Startplätze nach dem 2:1-Erfolg beim VfB Stuttgart. Ann-Kathrin Rose berichtet.
Oliver Berg sprintete in der 90. Minute zur Eckfahne, setzte zum Sprung an und bejubelte seinen Treffer zum 2:1. Das späte Tor für Werder ging direkt ins Herz und für Berg ins Glück.
Yeah, I'm very, very happy, as you can see.
Beinahe sichtbar ins Herz traf Bergs Tor allerdings auch die Schwaben. Die späte Niederlage mehr als ein Stich für Trainer Sebastian Hoeneß.
Dass wir am Ende als Verlierer vom Platz gehen, ist bitter und aus meiner Sicht nicht richtig.
Dabei war der VfB durch Stergiou in Führung gegangen, hätte nach dem Ausgleich von Berg aber gewarnt sein können. Für Werder-Coach Werner.
Es ist einfach eine Topleistung, die er jetzt nochmal wieder an die letzte Topleistung angefügt hat. Und ja, er macht das sehr, sehr gut.
Mehr als eine Warnung gab es nach 65 Minuten für Woltemade. Er musste mit Gelb-Rot vom Platz. Eine harte, nur schwer nachvollziehbare Entscheidung, nicht nur für Trainer Hoeneß.
Das bewertet der Schiedsrichter einfach falsch, was er im Endeffekt auch mittlerweile, glaube ich, weiß. Und das macht es aus unserer Sicht bitter.
Und Bergs Jubel, den dürfte der gebürtige Bremer Woltemade auf dem Fernseher in der Kabine gesehen haben. Gegen den Platzverweis will der VfB Protest einlegen. Das sagte Vorstandschef Alexander Werle. Schiedsrichter Daniel Schlager habe demnach eingeräumt, dass es eine Fehlentscheidung gewesen sei.
In der Tabelle zieht Werder durch den Sieg an Stuttgart vorbei auf Rang 9 und hat jetzt nur noch 3 Punkte Rückstand auf Platz 6. Alle Informationen zur Bundesliga finden Sie bei sportschau.de oder in der Sportschau-App. Und dort gibt es auch alles Wissenswerte zum Final Four der Handballer in Köln. Dort hat Rekordchampion THW Kiel heute seiner Sammlung den 13. Pokalsieg hinzugefügt. Nach dem Krimi im Halbfinale siegten die Schleswig-Holsteiner im Endspiel gegen die MT Melsungen souverän mit 28:23. Rot im Kalender angestrichen hatten sich den Tag heute auch alle Radsportfans. Der Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix stand an und mit dem Niederländer Mathieu van der Poel hat es einen altbekannten Sieger gegeben. Aus Frankreich berichtet Holger Gersker.
Es war ein denkwürdiges Duell der beiden Superstars. Mathieu van der Poel gewann den Kopfsteinklassiker zum dritten Mal in Folge. Der Niederländer profitierte von einem Fahrfehler seines großen Rivalen Tadej Pogacar 38 Kilometer vor dem Ziel. Dennoch, der Tour de France-Sieger und Weltmeister Slowenien feierte eine großartige Premiere bei diesem schwierigen Rennen und lieferte van der Poel nach dem Radwechsel eine dramatische Verfolgungsjagd. Bis auf 12 Sekunden war er wieder dran, bevor in der Schlussphase dann doch die Klassikerqualitäten des Niederländers siegten. Pogacar wurde gefeierter Zweiter vor dem Sieger der Deutschland-Tour Mats Pedersen aus Dänemark. Ein herausragendes Rennen fuhr Jonas Rutsch. Der Hesse gehörte zur allerersten Ausreißergruppe des Tages, fuhr in wechselnden Konstellationen fast 240 Kilometer vor dem Feld und belegte dennoch einen sehr guten 6. Platz.
Und zum Schluss kommen wir noch zur Formel 1. Beim Großen Preis von Bahrain hat sich der Australier Oscar Piastri den Sieg gesichert. Der McLaren-Pilot gewann vor George Russell im Mercedes und seinem Teamkollegen Lando Norris. Nico Hülkenberg, der einzige Deutsche, wurde als 13. noch nachträglich disqualifiziert.
Der Sportüberblick mit Florian Neuhaus.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 22.30 Uhr mit Reza Waffa. Union und SPD haben gelassen auf mögliche Meinungsunterschiede in der geplanten Koalition reagiert. SPD-Chef Klingbeil sagte im Bericht aus Berlin der ARD, wichtig seien jetzt mehr Zusammenhalt und weniger öffentlicher Streit. Hintergrund sind Äußerungen von CDU-Chef Merz. Der designierte Bundeskanzler hatte unter anderem einen baldigen Anstieg des Mindestlohns auf 15 Euro angezweifelt, was als wichtiger Punkt für die SPD gilt. CDU-Generalsekretär Linnemann sagte dazu, alle Seiten sollten entspannt sein, denn es gelte, was im Koalitionsvertrag stehe.
Und dort steht, dass nicht Politiker im Plenarsaal des Deutschen Bundestages die Mindestlöhne festsetzen, sondern Tarifpartner in einer sogenannten Mindestlohnkommission. Die hat sich eine neue Geschäftsordnung gegeben. Dort steht drin, dass man sich orientiert an der Tarifentwicklung, aber auch an einem sogenannten Medianlohn, 60%. Und dann sind 15 Euro erreichbar. Aber am Ende wird es die Mindestlohnkommission entscheiden.
CDU-Generalsekretär Linnemann. Ein russischer Angriff auf die ostukrainische Stadt Großstadt Sumy hat international für Empörung gesorgt. So sagte der Ukraine-Sondergesandte der USA Kellogg, die Grenzen des Anstands seien überschritten worden. Bei dem Angriff auf Sumy waren mehr als 30 Menschen getötet worden. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der Angriff galt dem Zentrum von Sumy. Die Stadt im Nordosten der Ukraine liegt weniger als 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Nach offiziellen Angaben wurde sie von 2 ballistischen Raketen getroffen. Auch ein städtischer Linienbus, der auf der Straße unterwegs war, sei getroffen worden und völlig ausgebrannt. Zum Zeitpunkt des Angriffs seien viele christliche Gläubige unterwegs gewesen, bemerkte der ukrainische Außenminister Andriy Sybicha. Ein derartiger Angriff sei etwas absolut Böses, kommentierte er.
Bei dem israelischen Angriff auf ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens ist die Klinik laut Weltgesundheitsorganisation schwer beschädigt worden. WHO-Generaldirektor Tedros erklärte, die Notaufnahme, das Labor, Röntgengeräte und die Medikamentenausgabe seien zerstört. Er beruhigt sich auf den Direktor der Klinik. Ein Kind sei bei dem Angriff gestorben, so Tedros. Nach israelischen Angaben galt der Schlag einer Kommandozentrale der Terrororganisation Hamas in dem Krankenhaus. Sintflutartige Regenfälle haben auf der Kanareninsel Lanzarote schwere Schäden verursacht. Häuser wurden überflutet und Straßen in reißende Flüsse verwandelt. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie schlammig-braune Fluten unter einer Brücke hindurchströmten und Autos auf überschwemmten Straßen feststeckten. Über mögliche Verletzte gibt es keine Angaben. Das Wetter in Deutschland, heute Nacht mal mehr, mal weniger Wolken und meistens trocken, 11 bis 4 Grad. Morgen Wolken und Sonne und nur selten Schauer, 17 bis 23 Grad, an Nord- und Ostsee kühler. Und am Dienstag wechselhaft und einzelne Schauer, vor allem im Südosten Sonne, 12 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Eine Gefahreninformation für Sachsen-Anhalt. Das Umweltamt warnt die Ortschaften Zilli, Dersheim, Hessen und Hessendamm vor einer Verunreinigung des Baches Dersheimer Aue. Es soll dort bitte kein Wasser entnommen werden. Die A81 Stuttgart Richtung Singen wird zwischen Empfingen und Sulz wegen Markierungsarbeiten mehrfach kurzfristig gesperrt. Berlin, die A100 Stadtring Richtung Wedding ist in Höhe Dreieck Funkturm bis 5 Uhr früh gesperrt. Und die A270 B74 Blumenthal in Richtung Bremen-Nord ist zwischen Bremen-Blumenthal und Bremen-Nord wegen einer Ölspur gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Birgit Hasselbusch, guten Abend. Seit Wochen versuchen Großbritannien und Frankreich, Pläne für eine Friedenssicherung für die Ukraine zu entwickeln. Also für die Zeit nach einem Waffenstillstand. Ihre sogenannte Koalition der Willigen, zu der gut 30 Staaten gehören, hatte sich im März gebildet. Nach dem Eklat zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Staatschef Zelensky im Weißen Haus. Doch eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die Angriffe Russlands nehmen zu. Beim jüngsten Angriff auf die ukrainische Stadt Sumy kamen gestern mehr als 30 Menschen ums Leben, rund 80 wurden verletzt. Meine RBB-Kollegin Sabina Mattei hat vor diesem Angriff heute mit dem ukrainischen Botschafter Oleksiy Makeyev über seine Erwartungen an Deutschland und die EU gesprochen.
Herr Botschafter, Deutschland bekommt im Mai voraussichtlich eine neue Bundesregierung. Die Koalitionsvereinbarung, die jetzt gerade getroffen worden ist, die sichert der Ukraine in ihrem Kampf um die Freiheit von russischer Aggression die weitere Unterstützung zu. Hätten Sie sich konkretere Zusagen gewünscht?
Das, was wir während der Koalitionsverhandlungen gehört haben und was wir im Vertrag sehen, ist ein Schritt nach vorne, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Und also darüber habe ich als Botschafter immer gesprochen und dafür geworben. Ich freue mich, dass heute in Deutschland die beiden Parteien es spüren, dass es im Interesse Deutschlands ist, die Ukraine zu unterstützen. Und auch eine weitere Gratwanderung ist, nicht nur so lange wie nötig, sondern mit dem, was zur Verfügung steht. Und das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Das ist die Formel, die der mutmaßlich nächste Bundeskanzler Friedrich Merz schon im Wahlkampf geprägt hatte. Also nicht mehr so lange wie nötig, so wie sein Vorgänger, sondern alles, was nötig ist zur Unterstützung der Ukraine. Sie halten das also tatsächlich für ein Versprechen, nicht für reine Rhetorik?
Ja, die Gesellschaft glaubt nicht besonders oft den Politikern, geschweige von Diplomaten. Wie ich Diplomatie verstehe, ist, dass man mit Lügen überhaupt nichts erreicht. Und dass Diplomatie des 21. Jahrhunderts unter Verbündeten müsste eine ehrliche Diplomatie sein. Und ich versuche mal, das auch auf die Politik herbeizuführen und hoffen, dass auch die Politiker mit ihren Wählern ein ernstes, aber auch ein ehrliches Gespräch führen. Und wenn man ehrlich ist, dann macht man das, was man verspricht und was man sagt. Davon gehe ich aus.
Ernsthaftigkeit, Ehrlichkeit, das sind Ihre Maßstäbe. Bei welchem deutschen Außenminister, bei welchem deutschen Verteidigungsminister würden Sie die Interessen der Ukraine denn dann in guten Händen sehen?
Ja, das entscheiden natürlich jetzt die Koalitionspartner. Ein paar Namen kursieren schon in Berlin. Und ich muss sagen, dass sehr viele Minister ich persönlich sehr gut kenne und schätze. Und das gibt mir viele Gründe zu hoffen, dass es dann vorwärts, also weiter vorangehen wird. Und ich weiß, dass auch zum Beispiel Boris Pistorius in der Ukraine im politischen Spektrum, aber auch beim Militär hochgeschätzt ist.
Und wie steht es um Friedrich Merz, den mutmaßlich nächsten Bundeskanzler? Kennen Sie den? Wird er in der Ukraine auch wahrgenommen?
Ja, er wird wahrgenommen. Friedrich Merz war, glaube ich, einer der ersten Politiker, die in die Ukraine nach dem Ausbruch des Großen Krieges gereist ist. Er war zweimal schon in der Ukraine, zuletzt im Dezember. Sie haben schon einige Male mit dem Präsidenten Zelensky getroffen, auch zuletzt während der Münchner Sicherheitskonferenz. Und ja, die Worte von Friedrich Merz werden in der Ukraine diskutiert und verfolgt.
Das Interessante an dieser Koalitionsvereinbarung ist, dass das Wort Krieg in dieser Vereinbarung nur im Zusammenhang mit der Ukraine vorkommt. Aber nicht im Zusammenhang mit dem Rest Europas, nicht mit dem Westen, nicht mit Deutschland. Obwohl seit Jahren von einem hybriden Krieg Russlands auch auf uns die Rede ist. Ist das ein Fehler, das nicht zu benennen?
Was ich genau weiß, dass das Wort Ukraine 17 Mal in diesem Koalitionsvertrag vorkommt. Und das ist auch ein wichtiges Zeichen. Und nicht nur dort, wo es um Krieg geht, sondern dort, wo es um Europa geht. Wo es um Sicherheitseuropa geht, ist natürlich unmöglich, den russischen Krieg gegen die Ukraine außer Acht zu lassen. Das, was Sie sagen zum Thema Krieg, leider, und das haben wir auch in der Wahlkampagne gesehen, sehr viele Parteien und Politiker haben es bevorzugt, das Thema Krieg nicht besonders intensiv zu besprechen oder zum Thema der Wahlkampagne zu machen. Und das, glaube ich, ist ein echtes Versäumnis, weil sonst wird es den Menschen, vielen Menschen überhaupt nicht klar, warum man von Renten oder von den Preisen kaum sprechen kann, wenn es das Thema äußere Sicherheit, Bedrohungslage, mögliche Angriffe auf Europa und auch Deutschland, die andauern, und das wissen wir, und das Thema Frieden und Friedensverhandlungen, all das gehört zum Alltag in Europa und man darf nicht wegschauen. Ich hoffe sehr, dass es auch jetzt nach der Wahlkampagne auch die schwierigen Themen von der Regierung und von Politikern angesprochen werden. Und meine Wenigkeit, ich stehe zur Verfügung, um auch mit Menschen weiter zu sprechen.
Ein schwieriges Thema unter der vorangegangenen, jetzt noch geschäftsführenden Bundesregierung war immer die Unterstützung, die Art, der Umfang der Unterstützung der Ukraine, gerade was militärisch anging. Friedrich Merz spricht jetzt davon, alles, was nötig ist, zu geben. Was ist denn nötig? Was benötigt die Ukraine derzeit am meisten, um ihre Freiheit zu verteidigen?
Nur ein Beispiel. Freitag letzte Woche, Nachmittag. Ein warmer Tag, Frühling in der Ukraine, Stadt Kryvyi Rih. Kinder auf dem Kinderspielplatz. Und plötzlich eine russische Rakete, ballistische Rakete mit Streumunition. 9 Kinder getötet, 20 Menschen getötet. Ballistische Raketen können fast ausschließlich von einem Patriot-System abgefangen werden. Und wir sind Deutschland sehr dankbar dafür, dass 3 Patriot-Systeme aus dem deutschen Bestand in die Ukraine geliefert wurden. Deutschland ist weit vorne im Vergleich zu anderen Ländern, die über diese Systeme verfügen. Aber meine Aufgabe als Botschafter der Ukraine, auch dafür zu sorgen, dass mehr Systeme kommen und auch mehr Raketen dafür zur Verfügung gestellt werden. Weil jede Rakete kann so einen Angriff abwehren und 20 oder mehr Menschenleben zu retten. Und deswegen hat mein Präsident Volodymyr Zelensky klar gesagt, wir brauchen noch mehr von diesen Patriot-Systemen, und Botschafter auf der ganzen Welt suchen danach und versuchen, die Regierungen zu überzeugen, dass diese Patriot-Systeme der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Deutschland hat auch sehr viel gemacht in der Sache Luftverteidigung. Iris-T-Systeme, 6 davon, also volle Batterie, 6 Batterien, verteidigen die Ukraine heute. Die weiteren kommen. Gepard, Flakpanzer sind die besten Waffen gegen russische Drohnen. Aber wenn wir nochmals überlegen, Ukraine ist riesengroß. Und so ein System kann vielleicht ein Dorf oder ein Umspannwerk schützen, aber flächenmäßig ist Ukraine immer noch 3 Jahren nach dem Beginn der täglichen russischen Raketenangriffen immer noch nicht geschützt. Deswegen Flugabwehrsysteme sind für uns seit langem das Wichtigste.
Die Bundesregierung in Spe hält auch an der NATO-Mitgliedschaft für ihr Land fest. Die wird aber wohl nicht kommen, jedenfalls nicht mit einem Donald Trump im Weißen Haus. Wäre denn der Beitritt zur EU ein adäquater Ersatz dafür?
Wir sprechen nicht über Ersatz, wir sprechen über eine umfangreiche Lösung. EU und NATO-Mitgliedschaft sind in der ukrainischen Verfassung als Ziel verankert. Die Menschen überall in Europa begreifen es heute nach dem russischen Überfall der Ukraine viel besser, was diese Sicherheit, äußere Sicherheit heißt. Das haben die Finnen und Schweden begriffen und sehr schnell in die NATO beigetreten sind. Das haben nach meinem Gefühl die Deutschen nicht unbedingt verstanden, woher kommt diese äußere Sicherheit. Es ist so ein tolles Gefühl, in Sicherheit, in der Demokratie, in Freiheit zu leben, als ob es einfach vom Gott gegeben ist und da braucht man nichts zu machen, einfach genießen. Aber wir wissen über die deutschen Tugenden der Arbeit. Und daran muss hart gearbeitet werden, damit diese Sicherheit gewährleistet wird. Das, und das muss ich ganz klar Ihrer Hörerschaft sagen, Sicherheit in Deutschland ist von Männern und Frauen in Uniform gewährleistet, vom Bundeswehr und auch davon, dass Deutschland Mitglied der NATO ist. Und das heißt, wenn es was Schlimmes passiert, dann stehen die Verbündete, die anderen Nationen an der Seite Deutschlands oder an der Seite eines anderen Bündnispartners.
Aber genau das ist jetzt ja in Frage gestellt durch den amerikanischen Verbündeten in Gestalt der Regierung Trump. Wir können uns auf die Amerikaner nicht mehr verlassen. Das ist das Gefühl hier. Manche Experten sagen sogar, Trump habe im Grunde die Seiten gewechselt. Die Europäer sind jetzt keine Partner mehr, vielleicht sogar Gegner. Und Russland ist der Partner. Bestürzt Sie das nicht?
Also ich werde bei weitem nicht so weit gehen, in dem, wie wir die heutige Lage bezeichnen. Ich glaube, wir alle sind daran interessiert, dass die Vereinigten Staaten weiterhin als Verbündete Europas agieren. Und die sind natürlich ausschlaggebend für den Frieden und Stabilität in Europa und in der ganzen Welt. Was aber viele hier in Deutschland in den letzten 2 Monaten nach dem Wechsel im Weißen Haus verstanden haben, Europa muss viel mehr dafür tun, um diese Freiheit und Sicherheit zu verteidigen. Das war also für uns schon lange eine Offenbarung. Und dafür habe ich auch geworben, dass Europa viel mehr das Sagen haben muss, viel mehr in die eigene Verteidigung und in die Rüstungsindustrie investieren muss, viel mehr Verantwortung übernehmen. Und ich freue mich riesig, dass in den letzten 2 Wochen mein Lieblingswort, das ich immer vorschlage, zum Wort des Jahres zu krönen, das Wort Führungsrolle, von vielen Politikern jetzt ausgesprochen wurde. Man spricht über Führungsrolle Deutschlands. Und das ist für mich ein gutes Zeichen und ich hoffe sehr, dass es nicht nur Rhetorik ist, sondern ein Aktionsplan.
Aber derweil haben, also was Europa angeht, ja nun Großbritannien und Frankreich eine Führungsrolle eingenommen. Die haben eine Koalition der Willigen gebildet, die sich diese Woche auch im Brüsseler NATO-Hauptquartier getroffen hat. Da wurde darüber diskutiert, wie der Ukraine ein Höchstmaß an Sicherheit gegeben werden kann, falls sie sich auf einen Waffenstillstand irgendwann einlässt. Wie sollte so eine etwaige Truppe zur Sicherung des Friedens in der Ukraine aussehen?
Oh, das wird jetzt von den Militärs diskutiert, und ich gehe davon aus, dass auch die Deutschen nach der Bildung der Regierung und nach der Wahl des Bundeskanzlers auch sehr aktiv an diesen Gesprächen teilnehmen. Für uns ist es viel zu früh zu sagen, was für eine Truppe sein kann, weil das hängt natürlich davon ab, wie die Verhandlungen mit den Russen enden. Also die haben erst begonnen. Die Amerikaner haben mit uns gesprochen, dann mit den Russen. Aber was haben wir gesehen, dass die Russen überhaupt kein Interesse an diesem Frieden haben? Wenn wir das eingewilligt haben und vereinbart haben, dass ja, wir würden jetzt Waffenstillstand zustimmen. Wir sehen, dass Russen attackieren uns weiter mit Drohnen und Raketen und mit vielen zivilen Toten. Das ist alles andere als Waffenstillstand, und somit senden sie eine klare Botschaft an Washington und auch an Europa. Wir sind an diesem Frieden überhaupt nicht interessiert. In diesem Sinne, es ist immer noch zu früh zu sprechen über irgendwelche Friedensmission, sondern darum, wie überhaupt so ein unverlässlicher Gesprächspartner wie Russland davon abgehalten werden kann, weitere Angriffe auf die Ukraine, auf die Nachbarn oder auch auf Europa zu veranstalten. Wir sind ganz am Anfang von diesen Gesprächen.
Der amerikanische Präsident dagegen glaubte, dass er innerhalb kurzer Zeit so einen Waffenstillstand, vielleicht sogar einen Frieden in der Ukraine herstellen könnte. Sie haben gesagt, man habe zuerst mit der Ukraine gesprochen. Wir erinnern uns an die Bilder aus dem Weißen Haus. Das war nicht sehr vielversprechend. Aber vor allem verhandeln die USA jetzt direkt mit Russland. Die Ukraine sitzt nicht direkt mit am Tisch. Hat ihr Land denn de facto wirklich ein Mitspracherecht bei den Entscheidungen über sein Schicksal?
Ja, das ist wichtig zu verstehen. Zuerst haben die Gespräche zwischen der Ukraine und Vereinigten Staaten stattgefunden. Dann sind Amerikaner ins Gespräch mit Russen gekommen. Zurück zu uns. Wir hatten bis jetzt keine direkten Gespräche mit Russen. Und das waren erst die ersten Kontakte. Und es lässt sich jetzt feststellen, ob wirklich die Russen mit Worten und mit Taten an diesen Friedensverhandlungen interessiert sind. Nochmal, seit einem Monat liegt unser Angebot für einen umfassenden Waffenstillstand auf dem Tisch, aber Angriffe auf Zivilisten werden verstärkt und nicht reduziert. Es gibt sehr wichtige Dinge, die gemacht werden können, auch von unseren Verbünden, damit man den Russen zum Verhandlungstisch zwingen kann.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, das sind die weiteren Sanktionen gegen Russland. Die Entscheidung über dem eingefrorenen russischen Staatsvermögen. Das wurde auch im Koalitionsvertrag auch erwähnt, was ich wirklich wichtig finde. Und dass man weitere Pläne, konkrete Pläne zur militärischen Unterstützung der Ukraine, zur Aufrüstung, Investitionen in die ukrainische Rüstungsindustrie, damit wir selber uns mit unseren Waffen schützen können. All die Schritte sind ausschlaggebend für erfolgreiche Verhandlungen, weil wir wissen es aus unserer Erfahrung ganz genau, und das wissen die Amerikaner und auch die Deutschen, mit Russland kann man verhandeln nur aus der Position der Stärke. In diese Position müssen wir und unsere Partner versetzt werden.
Aber Europa allein kann das nicht leisten. Dazu sind die USA nötig. Aber die USA, das sehen wir doch gerade, werten Wladimir Putin vom globalen Paria wieder zum gern gesehenen internationalen Partner auf. Trump hat die Ukraine jetzt mit Zöllen überzogen, nicht aber Russland.
Manchmal freue ich mich sehr, dass ich mit all den Komplikationen und Schwierigkeiten Botschafter der Ukraine in Deutschland bin und nicht in den Vereinigten Staaten. Und das erspart mir die tiefgreifende Diskussion über Amerika. Was ich aber ganz genau weiß, es geht auch in diese Richtung, dass Deutschland und Europa mit am Tisch sitzen müssen bei diesen Friedensverhandlungen, weil Erstens, unsere Sicherheit ist unteilbar. Frieden Ukraine heißt Frieden in Deutschland. Es heißt Frieden in Europa. Und deswegen hoffen wir auf ein starkes Deutschland, das uns unterstützt, so lange wie nötig und mit allem, was nötig ist. Ich freue mich, dass auch vom Friedrich Merz wir das gehört habe. Germany is back on track. So, Deutschland ist zurück. Das macht uns Hoffnung, weil ich muss gestehen, die Ukrainer haben die besten Hoffnungen auf Deutschland. Auf kein anderes Land und Volk hoffen wir sehr, dass es uns unterstützt wie Deutschland.
Warum? Warum gerade Deutschland?
Das hat sich in den letzten Jahren geändert und ich habe auch daran gearbeitet, um unseren Menschen in der Ukraine zu erklären, dass Deutschland einen langen Weg hinter sich hat von 5000 Helmen bis zum zweitstärksten Unterstützer der Ukraine. Das, was ich von Anfang an hier in Deutschland machte, indem ich dem deutschen Steuerzahler und der Regierung für jede Waffenlieferung dankte, ist schon etabliert zu einem Spruch in der Ukraine, danke Deutschland. Wissen Sie, nicht nur die Militärs, die deutsche Waffen benutzen, um uns zu verteidigen, wissen es hochzuschätzen. Einfach die Einwohner von Odessa, wenn mein Freund mir sagt, Oleksi, ich glaube, es ist gerade bei uns das Ding da aus Deutschland gekommen, weil ich höre den neuen Geräusch von Flugabwehrsystemen. Das müsste Iris-T sein. Das wissen unsere Menschen zu schätzen, dass diese Waffen unsere Leben retten und dass Deutschland jetzt wirklich an der Spitze in der Unterstützung der Ukraine steht.
Im Kern geht es beim Abwehrkampf der Ukraine um Freiheit. Hat sich das Freiheitsverständnis Ihrer Landsleute seit dem russischen Überfall eigentlich verändert?
Freiheit ist etwas, womit wir unser ganzes Leben verbracht haben. Kampf um Freiheit. Wir gehen davon aus, dass Freiheit ist immer den Kampf wert. Das haben wir während der Revolutionen in der Ukraine bestätigt. Die Orangene Revolution, als uns die Freiheit wählen zu dürfen genommen wurde und die Präsidentschaftswahlen gefälscht wurden, sind wir auf die Straße gegangen, um zu protestieren und um frei wählen zu können. Dann die Revolution der Würde 2013, 2014, als uns unser Wunsch zurück nach Hause ins Europa zu kommen, auch weggenommen wurde. Seit 2014 dauert dieser Kampf um Frieden und um Unabhängigkeit, nachdem die Russen uns Krim und Teile Donbass weggenommen haben. Und jetzt sind 20% unseres Territoriums unter russischen Besatzung. Freiheit ist eine Herausforderung, ist den Kampf wert und Freiheit erfordert Stärke. Demokratie muss besser bewaffnet werden als Autokratie. Und das sind die Erkenntnisse der Ukraine in diesen 11 Jahren Krieges gegen die Ukraine.
Herr Botschafter, was wäre für die Ukraine dann ein Frieden, der ihre Freiheit garantiert?
Wenn Ukrainerinnen und Ukrainer in Kiew, in Lviv, in Donetsk und Luhansk, in Jalta und Simferopol auf der Krim sagen können, ich bin frei, ich genieße diese Freiheit, ich genieße Unabhängigkeit, dann ist diese Freiheit erreicht. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht einfach wie in einem Computerspiel Grenzen ziehen werden, ungeachtet von Menschen, sondern wirklich alles dafür tun, damit die Menschen in Freiheit leben. Wir wollen diese Freiheit für die ganze Ukraine und alle Ukrainerinnen und Ukrainer.
Vielen Dank, Herr Botschafter.
Der ukrainische Botschafter Oleksi Makejew im Gespräch mit Sabina Matei. Und diesen Hörtipp haben wir auch noch passend dazu.
Streitkräfte und Strategien. Jetzt hängt es davon ab, ob Russland einen Waffenstillstand will.
Niemand kann bei der Zerstörung glücklich sein oder wenn unschuldige Kinder sterben.
Militärische Konflikte bringen immer Chaos und Leid.
Die Raketen greifen Ziele mit zehnfacher Schallgeschwindigkeit an.
Umso größer die Hoffnung, dass die Waffen ruhen.
Frieden erwächst aus Stärke und da müssen wir geschlossen zusammenstehen.
Bei all den Krisenherden weltweit ist es schwer, den Überblick zu behalten.
Wir sind Stefan Niemann,
Anna Engelke
und Kai Küstner.
Unser Team von Streitkräfte und Strategien recherchiert die Fakten und spricht mit Expertinnen und Experten.
Man kann natürlich ein Szenario zugrunde legen, dass der Krieg in der Ukraine endet, und zwar nicht vorteilhaft für die Ukraine, dass sich Trump weiter aus Europa zurückzieht, die NATO schwächt und Putin das geradezu als Einladung betrachtet. Und ich sage ja nicht, dass Putin auf Berlin marschiert, sondern dass er die 30 Kilometer nach Vilnius marschiert, um die NATO vor beendete Tatsachen zu stellen und zu testen, wie die reagieren würden.
Streitkräfte und Strategien. Jederzeit in der ARD Audiothek.
Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Thomas Haag. Guten Abend. CDU-Generalsekretär Linnemann und SPD-Chef Klingbeil haben betont, dass beide Seiten zum Koalitionsvertrag stehen. Anlass waren Äußerungen von CDU-Chef Merz gewesen. Petra Salzmann.
In einem Interview mit der Bild am Sonntag hatte Merz daran gezweifelt, dass sich zentrale Punkte der SPD wirklich umsetzen lassen. Unter anderem, dass der Mindestlohn im nächsten Jahr auf 15 Euro steigen kann. CDU-Generalsekretär Linnemann sagte, ein Mindestlohn von 15 Euro sei erreichbar, doch am Ende werde er ohnehin von einer Kommission festgelegt. Ähnlich äußerte sich SPD-Chef Klingbeil. Er rief die angehenden Koalitionäre auf, nicht das Trennende in den Vordergrund zu rücken, sondern das Verbindende.
Bundeskanzler Scholz hat den russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy als barbarisch kritisiert. Das zeige, wie es um die russische Friedensbereitschaft bestellt sei, erklärte er. Bei dem Luftangriff heute Morgen auf das Zentrum von Sumy sind mindestens 32 Zivilisten getötet und mehr als 100 verletzt worden. Florian Kellermann.
Fotos und Videos zeigen brennende Autos, stark beschädigte historische Gebäude sowie zahlreiche Tote und Verletzte auf den Straßen. Zum Zeitpunkt des Angriffs seien viele christliche Gläubige auf dem Weg in die Kirche gewesen, kommentierte der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha.
Berlins Innensenatorin Spranger prüft, die Messerverbotszonen auszuweiten. Die SPD-Politikerin sagte dem RBB, dass sie sich ein entsprechendes Verbot im öffentlichen Nahverkehr vorstellen könne. Der Hintergrund sei aber nicht der tödliche Messerangriff am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz in Charlottenburg gestern. Waffenverbotszonen seien ein Signal an die Gesellschaft, dass der Rechtsstaat entschieden vorgeht, so Spranger. In Eichwalde bei Berlin ist ein mutmaßlicher Taschendieb während eines Polizeieinsatzes gestorben. Ein anderer Mann hatte ihn verfolgt und am Boden gehalten, bis die Polizei eintraf. Als die Beamten versuchten, eine Handfessel anzulegen, stellten sie nach eigenen Angaben fest, dass er blau angelaufen war. Die Gründe dafür sind unbekannt. Der Verdächtige soll vorher einer 83-jährigen Frau die Handtasche und den Rucksack gestohlen haben. Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga am Sonntag. Eintracht Frankfurt, Heidenheim 3:0 und Bremen-Stuttgart 2:1. Alba Berlin setzte sich in der Basketball-Bundesliga in Ludwigsburg mit 79:63 durch und das Frauenteam von Alba Berlin gewann im